HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Ganz herzlich willkommen. Um zwei biografische Geschichten geht es heute in der Hörbuchzeit. Mit Frank Goosen wird die Zeit der 80er Jahre wieder lebendig und Alem Grabowatz beschreibt uns seine turbulente Lebensgeschichte in Das achte Kind. Außerdem geht es um Dinge, die so nicht bleiben können, in unserer Empfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12. Und zunächst kommen wir zu einem Hörbuch von Axel Hacke. Axel Hacke ist Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung-Magazins in München und er gehört zu den bekanntesten Autoren in Deutschland. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt ist erschienen Wozu wir da sind, Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben. Axel Hacke hat zwei große Themen, die er in seinen Büchern und Hörbüchern verarbeitet. Das sind auf der einen Seite die Fallstricke des menschlichen Miteinanders mit all ihren psychologischen und moralischen Aspekten und auf der anderen Seite ist es das Thema Sprache. Und darum geht es auch wieder in seinem neuesten Werk Im Bann des Eichelhechts. Und da reisen wir ins Sprachland. Dorothee Meyer-Karweg, wo liegt das denn?
Ja, das ist nicht so ganz genau zu verorten, aber es ist das einzige Land der Welt, das ausschließlich aus Sprache besteht. Und zwar ist das eine Sprache, die so entfernte Anklänge an unsere hat, aber doch ganz anders ist. Also Leser und Hörer können da staunen, ob der Sonderbarkeiten, die es dort gibt.
Was sind das denn für sonderbare Dinge?
Ja, da gibt es beispielsweise so merkwürdige Tiere wie die Cumberland-Wurstkröte oder den Recherlachs und Eichelhechte. Es gibt Aschenpudel und die seltenen Tiftrinen. Das klingt irgendwie wie von Walter Mörs erfunden. Es ist ein Land, in dem es gerade und gebogene Zahlen gibt, man gebratene Caprihosen zu essen bekommt und Speisen wie kleine Kopffüßler ertranken. Es ist ein Land, in dem die Zeit in Verwöhnminuten gemessen wird und es Bewucherte gibt. Und natürlich hat das alles auch einen realen Hintergrund. Axel Hacke hat dies alles in Broschüren, Plakaten, Briefen und so weiter entdeckt. Oder andere haben es für ihn entdeckt und ihm dann geschickt. Es sind Versprecher, Übersetzungsfehler, entstammt dem Kindermund und so weiter.
Also viele absonderliche Wörter, Bewucherte, das klingt schon mal sehr absonderlich. Wo kommt denn der Ausdruck her?
Also Bewucherte gibt es sogar tatsächlich, jedenfalls im Juristendeutsch. Das steht nicht für einen Mann mit einem heftigen Bartwuchs oder für uns alle nach 4 Monaten ohne Friseur, sondern es ist der durch einen Wucherer Geschädigte, also eben der Bewucherte. Sehr viele Beispiele stammen auch von Speisekarten. Das liegt wohl daran, dass Restaurantbetreiber gern mithilfe eines Übersetzungsprogramms arbeiten. Und dann kommt zum Beispiel dies heraus.
Mein zweites Lieblingsbeispiel ist eine Speise namens Bourbone Bumst, die sich auf der schon mehrmals erwähnten Obersuper-Internetseite de.recidemia.com findet. Es ist nicht ganz klar, welcher Bourbone hier bumst, ob Ludwig XIV. Von Frankreich oder Juan Carlos I. von Spanien. Es ist auch egal. Das bleibt den Vorstellungskräften der Leserschaft überlassen. Bourbone bumst wird mit zerdrückten Schokowaffeln, Nüssen, Zucker, Honig und eben Bourbon-Whisky zubereitet. Denn im Original heißt die Süßspeise Bourbon Balls, kleine, in Puderzucker gewälzte Bällchen mit Whisky. Und to ball heißt eben nun mal auch bumsen. Die Übersetzungsmaschine weiß das und hat nach dem Schema Subjekt Bourbon und Prädikat Balls übersetzt. Ergebnis siehe oben.
Also schon sehr, sehr, sehr lustig, aber es ist auch ein recht vordergründiger Humor. Ist das ganze Hörbuch so aufgebaut?
Ja, also vieles ist schon auf diesem Niveau. Dazu zähle ich auch Beispiele wie Missverständnisse bei Kindern. Manches geht dann auch Richtung Karlauer. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo Axel Hacke diese merkwürdigen Wortgebilde nutzt, um über unser Sein nachzudenken. Und dazu hören wir das nächste Beispiel.
Leser S. zum Beispiel entdeckte in seinem spanischen Urlaubsort den Supermercado Felipe, der auf seinem Firmenschild verkündete El más barato, the lowest price, F ist billiger. Hier wurde, jedenfalls im sogenannten Deutschen, der Buchstabe S konsequent durch ein F ersetzt. Was vielleicht daran liegen mag, dass es der Supermarkt von Felipe ist. Wäre es der von Ricardo, stünde da sicher er irrt billiger. Hieße der Besitzer hingegen Diego, läse man ed it billiger. Nun aber ist es eben Felipe Supermarkt, in dem wir zum Beispiel Reif, Raffierpfeife, Müllfecke, Nüffe, Falat und Feuche Fachen kaufen können. Das F ist ein Buchstabe von besonderem Rang in diesem Kapitel, wie wir nun gesehen haben und auch im Folgenden noch sehen werden. Denn in Sprachland benutzt man ungern das scharfe S. Man mag es einfach nicht, kennt es in der Regel auch gar nicht, weil die deutsche Sprache die einzige ist, in der es überhaupt vorhanden ist. Auf einer Speisekarte, die mir vorliegt, führt das zu folgenden Bestandteilen diverser Gerichte. Süftsaure Sufze, Süftskartoffelpüree, Filet vom Ochsen mit Trompeten des Todes Sofze, Süftse Weinsofze. Jeder, der das gelesen hat, wird mir zustimmen, dass ein scharfes S in diesen Wörtern keinem Leser wirklich fehlt. Die Trompeten des Todes, die den Ochsen hierher begleitet haben, sind entschieden besser von einer Sofze als von einer Soße akkompagniert. Denn man hört da irgendwie die letzten Seufzer des Ochsen mit, die Ochsensofzer. Das hat eine gewisse, diesem Tier angemessene Würde und Poesie. Dazu dann noch ein Süftskartoffelpüree, na gut, Süftskartoffel. Und das ganze Süftsaure des Lebens schwingt mit.
Also besonders schön finde ich auch die Beispiele aus unserem Alltag, die es wirklich so gibt und die ihren Reiz erst freigeben, wenn man sie eben wörtlich nimmt. Also beispielsweise gibt es in vielen Städten die Möglichkeit der Eigenkompostierung. Die nutze ich übrigens auch. Und die lässt Axel Hacke dann über den Sinn des Lebens und dessen Ende sinnieren. Oder er fand auch einen Knopf an der Ampel mit der Aufschrift Fußgänger bitte drücken und überlegt, ob dies vielleicht die Aufforderung an Autofahrer und Radfahrer ist, die im Straßenverkehr so rüde behandelten Fußgänger doch endlich mal in den Arm zu nehmen. Und ich muss schon sagen, er hat ja recht. Das sollte die eigentliche Bedeutung sein. Und nach einem Jahr Corona-Pandemie sollte es noch viel mehr solcher Knöpfe mit solchen Aufforderungen geben.
Also man hört schon raus, Dorothee Meyer-Karweg, dass Ihnen dieses Hörbuch das sehr gefallen hat. Jetzt gibt es ja auch das Buch, das zugrunde liegt. Was ist denn besser, Buch oder Hörbuch?
Ja, erstmal, ja, ich habe wirklich viel gelacht und da war es mir dann auch mal egal, wie simpel die Witze sind. Das tut einfach gut, mal wieder richtig zu lachen. Es ist so ein richtiges Sprachspielhörbuch. Und da ich es mag, wie Axel Hacke dies so mit Werf und Witz und Ironie vorliest, bevorzuge ich das Hörbuch, auch wenn manche Fehler bei falsch geschriebenen Wörtern beispielsweise beim Hören sich nicht so gut vermitteln.
Vielleicht müsste man sich das Buch auch selbst laut vorlesen, aber da muss man es erstmal so hinbekommen wie Axel Hacke.
Genau, genau, der kann das besser.
Wir sprachen über Im Bann des Eichelhechts von Axel Hacke, von ihm selbst auch gelesen, sind 2 MP3-CDs, 5 Stunden, 40 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch im Kunstmann Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch von Alem Grabowatz. Das achte Kind, so heißt diese Geschichte und es ist seine Geschichte, die er da erzählt. Alem Grabowatz wurde in Würzburg geboren, 1974. Er ist der Sohn einer Kroatin und eines Bosniers. Er hat in München, London und Berlin Soziologie, Politologie und Psychologie studiert und er lebt heute als freier Autor und Journalist in Berlin. Er schreibt unter anderem Reportagen und Kolumnen für die Zeit, die Welt oder die Taz. Der Kolumnist Maxim Biller nannte das Buch von Grabowatz einen ganz besonderen deutschen Bildungsroman. Es ist, wie gesagt, die eigene Lebensgeschichte des Autors. Dorothee Meyer-Karweg, was ist denn das Besondere daran?
Ja, also wenn diese Biografie fiktiv wäre, würde man schon sagen, ja, ein bisschen übertrieben. Ne? Also Alem Grabowatz' Vater war ein Kleinganove, sein Pflegevater war ein Nazi, sein Stiefvater hat ihn verprügelt, der Stiefbruder war ebenfalls kriminell. Und die Mutter, sehr schwach gegenüber diesen Männern, sie konnte ihren Sohn nicht wirklich schützen. Dass aus Alem dann trotzdem was geworden ist, das ist wirklich erstaunlich.
Also 3 Väter, das ist schon außergewöhnlich. Bleiben wir mal beim ersten. Was lief denn bei dem ersten Vater schief?
Ja, das war Emir. Und die Mutter Smilja, sie stammt aus ärmsten Verhältnissen aus einem Dorf in Kroatien, lernte als Gastarbeiterin in Würzburg eben diesen jungen Mann Emir kennen, einen Bosnier, und bekommt dann auch sehr schnell ein Kind von ihm. Und sie merkt dann schon bei der Geburt von Sohn Alem, dass sie sich auf diesen Mann nicht verlassen kann. Also sie liegt im Krankenhaus und sagt dann zu ihrem Mann, dass er sie bitte am nächsten Tag um 9 Uhr im Krankenhaus abholen soll. Dazu hören wir jetzt einen ersten Ausschnitt, gelesen von Fabian Busch.
Emir seufzte erleichtert, zog sich eine schwarze Lederjacke an und gab ihr und mir einen raschen Kuss, ging Richtung Tür, drehte sich noch einmal um. Smilja, meine Schönste, unser Kühlschrank ist leer. Ich würde gern noch etwas zu essen für dich kaufen, ich hab aber kein Geld. Hast du noch was? Ja, sicher, da hinten, bei meinen Kleidern müsste das Portemonnaie liegen. Nimm dir einfach 20 Mark heraus. Er ging zu dem Stuhl, an dem ihre Handtasche hing, und verließ mit einem »Danke« fröhlich pfeifend das Zimmer. Am nächsten Morgen saß meine Mutter um 9:00 im Mantel auf ihrem Krankenhausbett und wartete auf Emir. Die Tasche war gepackt, ich trug einen Daunenanzug und schlief. Wir waren bereit, aber Emir kam einfach nicht. Eine Dreiviertelstunde später trug Smilja mich und ihre schwere Umhängetasche nach unten in den Empfangsbereich des Krankenhauses. Vor einem Münztelefon kramte sie den Geldbeutel aus ihrer Tasche. Er war leer. Meine Mutter war sich sicher, dass sie über 100 Mark ins Krankenhaus mitgenommen hatte. Dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Emir hatte sie bestohlen. Fassungslos starrte sie auf das Münztelefon. Was für ein Monster habe ich da nur geheiratet. Dieses Arschloch hat sogar das Kleingeld mitgenommen. Nicht einmal 10 Pfennige für den Anruf hat er mir gelassen.
Tja, und so muss Smilja mit dem Kind zu Fuß durch den strengsten Winter, so bei Eis und Schnee, eine Stunde lang nach Hause laufen, wo der Mann betrunken im Bett liegt.
Das ist wirklich kein guter Start. Wie geht es denn jetzt weiter mit Smilja und dem kleinen Alem?
Ja, Smilja arbeitet in einer Fabrik und ihr ist klar, dass sie das Baby auf keinen Fall tagsüber ihrem Mann Emir überlassen kann. Hort oder so etwas gab es nicht in den 70er Jahren. Frauen mussten das irgendwie allein regeln. Und so gibt sie ihr Kind in einer Pflegefamilie ab, der Familie Behrens. Auf dem Land leben die. Und sie kann ihren Sohn dann zumindest am Wochenende sehen.
Und wie ging es dem kleinen Alem da?
Ja, eigentlich ganz gut. Die Familie Behrens ist so gut bürgerlich. Sie hatte selbst 7 Kinder. Manche waren dann schon aus dem Haus. Marianne Behrens liebt Kinder. Sie nimmt deswegen Pflegekinder von Gastarbeitern auf. Die dürfen dann über die Woche bei ihr leben, bis sie schulpflichtig werden. Und so wächst Alem dann sozusagen in einem multikulturellen Kindergarten auf. Er ist dann der Einzige, der bleibt, denn die familiären Verhältnisse bei ihm zu Hause werden dann tatsächlich immer schwieriger. Also Vater Emir taucht ab, Mutter Smilja zieht dann von Würzburg nach Frankfurt. Sie kann Alem dann nur noch jedes zweite Wochenende sehen. Aber Alem wächst dann recht behütet bei Marianne und Robert, seinen Pflegeeltern, auf und entwickelt sich da ganz gut. Aber es zeigt sich, dass sein Stiefvater ein richtiger Nazi ist.
Einmal sahen Robert und ich uns Dalli Dalli an. Robert verpasste nie eine Folge. Hans Rosenthal sprang in die Luft und rief ins Publikum: »Sie sind der Meinung, das war spitze?« Robert lachte kehlig. »Für einen Juden eigentlich ganz witzig.« Ich drehte mich zu ihm um. »Wie meinst du das? Was ist ein Jude?« »Weißt du, Alem, die Juden haben uns, das deutsche Volk, verraten. Sie sind geldgierig und hinterlistig und verkommen. Das darfst du nie vergessen, mein Junge. Ein degeneriertes Volk. Sie heiraten nur untereinander und haben deswegen hässliche Hakennasen und große abstehende Ohren.« Marianne, die ein Kreuzworträtsel löste, legte den Stift zur Seite. »Robert, hör auf! Das ist noch nichts für Alem.« Ich schaute genau hin. Hans Rosenthal hatte tatsächlich eine kleine Hakennase und außergewöhnlich große Ohren. Roberts Miene verdüsterte sich. »Warum soll er das nicht wissen? Hör zu, Alem, du darfst niemals einem Juden vertrauen. Er wird dich reinlegen, merk dir das.« »Robert, Schluss jetzt!« Marianne sah ihn streng an. Robert sagte nichts mehr und ich merkte mir, dass man Juden niemals im Leben vertrauen durfte.
Tja, Marianne weist ihren Ehemann hier zwar zurecht, aber sie schwärmt ebenfalls für den BDM, wo man doch so schön gesungen habe. Der kleine Alem begreift langsam, was für ungeheure Dinge sein Ziehvater Robert da sagt und lernt dann mit der Zeit, Position dagegen zu beziehen.
Sind ja inzwischen ein paar Jahre vergangen. Wie geht es denn der Mutter von Alem inzwischen? Könnt ihr nicht zurück zu ihr?
Ja, nicht auf Dauer. Er besucht sie natürlich jedes zweite Wochenende, aber die Mutter ist inzwischen mit einem anderen Jugoslawen zusammen, Dusan, der gewalttätig wird, sobald er trinkt. Das tut er sehr oft. Und als Teenager kommt dann Dusans Sohn nach Frankfurt und der verdingt sich dann gleich als Drogendealer. Also Alem erlebt permanent zwei Welten und fühlt sich da deutlich wohler bei Robert und Marianne, abseits der politischen Ansichten. Die Pflegeeltern öffnen ihm den Weg zur Bildung und kümmern sich richtig gut um den Jungen, vor allem eben diese Marianne.
Und was ist mit dem leiblichen Vater? Sieht Alem seinen Vater Emir irgendwann wieder?
Nein, die Mutter erzählt, er sei gestorben, was zu diesem Zeitpunkt nicht stimmt. Erst als er wirklich tot ist, erzählt Smilja, Sohn Alem, dann die wahre Geschichte vom Vater.
Wie ist denn die Geschichte jetzt insgesamt aufgebaut? Wie gefällt Ihnen der Stil?
Also ich muss schon sagen, stilistisch ist es jetzt kein Kunstwerk. Schwierigkeiten hatte ich vor allen Dingen mit den Dialogen. Die sind oft sehr einfach. Oft werden da Banalitäten wiedergegeben. Auf die hätte der Autor, würde ich mal sagen, besser verzichtet.
Wir haben die Stimme von Fabian Busch gehört. Er ist der Interpret. Was sagen Sie zu ihm?
Ja, der hat eine sehr weiche Stimme, fast ein bisschen mädchenhaft. Er passt ganz gut zu dieser Geschichte, die stark aus der Sicht des kleinen Kindes ist und eben auch aus der Sicht von Alems Mutter Smilja geschrieben ist. Also das ist schon ganz gut. In der wörtlichen Rede von Vater Emir und Stiefvater Dusan kann er aber auch brutal und schneidend klingen. Also die Bandbreite ist schon da, aber er ist jetzt nicht wirklich ein hervorragender Interpret.
Es ist ja insgesamt eine sehr dramatische Geschichte, eine sehr bewegende und auch sehr turbulente Familiengeschichte. Würden Sie das Hörbuch empfehlen?
Ja, also von der Geschichte her. Also Alem kommt mir wie so eine Billardkugel vor, die ständig hin und her geschossen wird, sich dabei einige Blessuren holt, aber unbeschadet bleibt, später dann eben studiert und Journalist wird. Also diese Lebensgeschichte ist wirklich sehr beeindruckend und zeigt auch, wie mehrdimensional Menschen sind. Also Alem Grabovac verurteilt niemanden komplett. Also auch die größten Mistkerle in seiner Umgebung haben gute Seiten, sind auch fähig, sich zu wandeln. Zumindest ein bisschen. Er verrät auch viel über das Leben als Gastarbeiter in Deutschland in den 70er und 80er Jahren und wie schwer es Frauen wie Smilja damals hatten, die auch nie gelernt hatten, sich selbstbewusst gegen ihre Männer zu behaupten. Also trotz stilistischer Schwächen habe ich es dann doch gern gehört.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir sprachen über Das achte Kind von Alem Grabovac. Fabian Busch ist der Sprecher. Es sind 5 CDs, 6 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro und erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg. Mit Liegen lernen und Prokorny lacht begann die zweite Karriere des Kabarettisten Frank Gosen als Romanautor. Davor war er zusammen mit Jochen Malmsheimer als Duo Tresenlesen aufgetreten. Und das erklärt vielleicht, dass er bei seinen Lesungen nichts dem Zufall überlässt und diese dadurch einen ganz eigenen Ton bekommen. Jetzt hat er neue Kurzerzählungen eingelesen unter dem Titel Sweet Dreams. Sie vollziehen den Rücksturz in die 80er und führen uns ins Bochum vor 40 Jahren. Frank Gosen versucht dort gerade Abi zu machen. Mit einem Ergebnis irgendwo im Dreierbereich. Aber was braucht es ein gutes Abi, wenn man so erzählen kann wie er? Ulrich Sonnenschein stellt Ihnen das Hörbuch vor und lässt zunächst den Autor zu Wort kommen.
In den 80ern passierte für mich vieles zum ersten Mal. Ich bekam meinen ersten Zungenkuss, war das erste Mal betrunken, blieb im 10. Schuljahr sitzen, wegen Mathe, Latein, Französisch und Claudia, verlor meine Unschuld, machte Abitur und Führerschein, baute meinen ersten Unfall und versuchte mich an meinem ersten Roman.
Und der hieß Liegen lernen und war ein voller Erfolg. Denn nicht erst mit diesen neuen Kurzgeschichten und Glossen ist Frank Gosen der Chronist der Popkultur der 80er und 90er Jahre im Ruhrgebiet geworden. Eigentlich war er das von Anfang an. Wenn auch seine Romanfiguren unterschiedliche Namen tragen, sie waren immer nur Verkleidungen von Frank Gosen selbst und seinen Freunden Pommes, Spüli, Mücke und den anderen, die in diesen Geschichten persönlich zu Wort kommen. Im Grunde sollte man jeder Region, jeder spezifischen Gegend in Deutschland so einen Chronisten wünschen, der früh schon, ohne Ziel, aber mit detailversessener Genauigkeit, Tagebuch geführt hat und daraus jetzt schöpfen kann.
Mein Jugendzimmer war ein Traum in den Modefarben der 70er. Es gab Braun und Beige und natürlich Orange, dazu einen Sessel mit Kordbezug und einen gelben Kleiderschrank mit weißen Griffen. Darauf hatte ich einen Aufkleber gepappt. Karamak bringt auf Zack.
In die Geschichten der Schulfreunde mit den merkwürdigen Spitznamen hat Frank Goosen Momente aus dem späteren Leben seines Alter Egos gewoben. Jene Geschichten, die Förster mit Brocki und Fränge erlebt und die in den beiden Romanen Förster mein Förster und Kein Wunder weitererzählt werden. Mit dieser Försterfigur kommt Frank Goosen dem Herrn Lehmann von Sven Regener auf großartige Weise nahe, ohne ihn zu imitieren, und scheint auch in der Lesehaltung dessen Singsang ohne Punkt und Komma ins Ruhrgebiet zu übertragen.
Förster hatte noch nie so blaue Augen gesehen und war sich sicher, dass er nie wieder so blaue Augen sehen würde, nicht zuletzt deshalb, weil sein Leben nicht mehr lange dauern würde, wenn er so weiter soff. Denn dann wäre er morgen dem Tod wieder nahe und sein Vater würde grinsen, weil er jede Grenzübertretung seines Sohnes ostentativ begrüßte und seine Mutter würde den Kopf schütteln, aber nachsichtig und milde, und das ging Förster langsam alles auf die Nerven. Immerhin war dies das Jahr, in dem er 19 wurde. Da musste man mal drüber nachdenken, von zu Hause auszuziehen. Andererseits würde er im Herbst mit dem Studium anfangen und da konnte er von zu Hause aus zur Uni laufen, da seine Eltern ja seit den 60ern diesen Bungalow im Professorenghetto in der Nähe der Hochschule bewohnten, auch wenn sein Vater sich noch immer nicht Professor nennen durfte, obwohl er habilitiert war. Aber das war etwas, das Förster nicht begriff und das ihm letztlich auch egal war.
Frank Goosen schreibt nicht im Idiom des Ruhrgebiets, zumal immer noch nicht klar ist, ob es nun ein Dialekt ist, den man dort spricht oder nicht. Aber in der Betonung ist er zweifelsfrei zu verorten und ab und zu fällt dann doch ein Wort, das man nicht überall versteht. Den Walkman aber, jenen kultigen Sony MW24, der für alle, die in den 80er Jahren jung waren, die Welt veränderte, muss man dann doch nochmal erklären.
Die Blagen heute können gar nicht ermessen, was der Walkman für uns in den 80ern bedeutet hat. Okay, man kann sagen, es war eine tolle Sache, dass man seine Lieblingsmusik überall mit hinnehmen konnte, aber das greift deutlich zu kurz. Nicht nur konnte man sich plötzlich aus der bösen Welt dort draußen rausbeamen, ohne sich bewegen zu müssen. Vor allem hatte man seine Gefühle immer dabei. Katja meint, der Walkman war fast so ein Gamechanger wie später das iPhone.
Und wenn heute alles zu jeder Zeit verfügbar zu sein scheint, gab es damals noch ein Fernsehprogramm, das Gesprächsthema war, das in aller Leben zur selben Zeit stattfand und auch den Berufswunsch beeinflussen konnte.
Ich wette, der will nur Arzt werden, weil er sich neuerdings diesen Schwarzwaldscheiß ansieht. Gar nicht, sagte Pommes und hörte sich an wie ein Achtjähriger. Und so rot wie er wurde, hatte Mücke offenbar ins Schwarze getroffen. Seit einigen Wochen lief diese neue Serie im Fernsehen, die Schwarzwaldklinik. Fürchterlicher Kitsch im Prinzip, aber der Hauptdarsteller Klaus-Jürgen Wussow hatte früher auch die Titelrolle in meiner Lieblingsserie gespielt, Der Kurier der Kaiserin. Leutnant Rottek hatten wir das immer nur genannt. Ey, hast du gestern Leutnant Rottek gesehen?
Vor allem aber war es die Musik, die das Leben der Jugendlichen von der Erwachsenenwelt trennte. Man hörte, machte und sprach über Musik, drückte sich mit und in ihr aus, und wer kein Instrument spielen wollte oder konnte, fertigte sogenannte Mixtapes an, die weit über den einzelnen Song hinaus Botschaften beinhalteten. Und das Band, das Förster Jahre später beim Klassentreffen von einer ehemals bewunderten Klassenkameradin bekommt, ist besser als jede Einladung.
Here I go again. Take on me, sharp-dressed man. Kiss. Jump, shout, relax. Don't get me wrong. Girls just wanna have fun. There's a light that never goes out. Wake me up before you go-go. Kommst du mit? Wollte Frauke wissen. Förster warf noch einen Blick auf das Restaurant. Wohin? Fragte er. Wo die Straßen keine Namen haben? Frauke lachte. Straßen? Förster, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Ulrich Sonnenschein hat uns das Hörbuch von Frank Goosen vorgestellt, Sweet Dreams, Rücksturz in die 80er. Es ist eine Autorenlesung, eine MP3-CD, gut 4 Stunden Laufzeit zum Preis von 12 Euro, erschienen im Verlag Ruf Music im Label Tacheles. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur, Zeit für eine Empfehlung für Kinder und Jugendliche. Und da geht es heute um Dinge, die so nicht bleiben können, um ein Hörbuch von Michael Gerard Bauer. Michael Gerard Bauer wurde 1955 geboren in Brisbane. Dort lebt er auch heute noch mit seiner Familie. Er hat Geisteswissenschaften und Pädagogik studiert und arbeitet als Englischlehrer und Schriftsteller. Sein erster Roman Running Man wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Das Hörbuch Dinge, die so nicht bleiben können, richtet sich an Jugendliche ab 12. Dorothee Meyer-Karwick, geht es dabei um Teenager-Probleme?
Ja, das kann man so sagen. Es geht um Freundschaft, um Kennenlernen und um Vertrauen. Denn die Hauptfigur Sebastian lernt hier ein Mädchen kennen, das ihm allerlei Geschichten von sich erzählt und er mehr und mehr dann das Gefühl bekommt, dass da vieles nicht so ganz stimmen kann.
Wie lernt er denn dieses Mädchen kennen?
Also Sebastian und sein Freund Tolly, die sind beide so geschätzt 15, besuchen den Tag der offenen Tür an der Uni. Sie wollen sich schon mal so informieren, was man so studieren kann. Es gibt Vorträge an dem Tag, aber auch Filme zu sehen und abends Party. Und dort begegnet Sebastian eben einem Mädchen, das nennt sich Frieda. Sie ist ziemlich schräg, frech und äußerst schlagfertig und erzählt einer anderen Bekannten, Helena, von Sebastian eine wilde Geschichte. Sie kenne Sebastian seit dem Kindergarten. Dort habe er ihr das Leben gerettet. Helena will natürlich mehr wissen und Frieda macht es dann spannend.
Frieda stupst mich an. Willst du es ihr erzählen oder soll ich? Warte, was? Ach nein, mach du. Du erzählst es so viel besser als ich. Das stimmt. Tatsächlich, sagt das Mädchen namens Frieda mit einem gewissen Stolz. Nun, es ist so. Dieser Typ hier hat mir das Leben gerettet. Okay, jetzt haben wir offensichtlich das populäre Genre Liebeskomödie, Katastrophenfilm, Horrorstreifen, Splatter hinter uns gelassen und sind in die wundersame Grauzone eines astreinen Fantasyfilms gewechselt. Helenas Mund hat sich ein klein wenig geöffnet. Sie sieht aus wie ein Kind, das gerade einen Zaubertrick gesehen hat. Und von meinem Herzen bricht ein weiteres großes Stück ab, wie von einem zerfallenden Eisschelf. »Du machst Witze«, sagt sie. »Naja, rettete mein Leben ist vielleicht ein bisschen übertrieben«, erklärt Frieda. »Aber er hat mich vor der verrückten Karen Kratzmann gerettet, was ziemlich genau dasselbe ist. Alle im Kindi hatten Angst vor ihr, aber dieser Typ hier nicht. Er hat sich von ihr nicht einschüchtern lassen, als sie mich drangsaliert hat, und dafür gesorgt, dass sie aufhört. Und das auch noch an seinem ersten Tag, als er mich nicht mal kannte.« Seither sind wir Freunde.
Tja, Stimme erkannt, das war natürlich Jens Wawritschek, bekannt von den drei Fragezeichen beispielsweise. Ja, also eigentlich ist dieser Sebastian in die wunderschöne Helena verliebt, aber diese Frieda, die ist auch irgendwie faszinierend. Also es ist einfach sehr witzig, mit ihr zusammen zu sein, auch wenn er natürlich weiß, dass sie ein bisschen schwindelt. Jedenfalls, die beiden verbringen dann einen Tag zusammen an der Uni. Sie gehen ins Kino und zu verschiedenen Veranstaltungen. Aber so witzig Friedas Geschichten auch sind, es gibt immer mehr so Ungereimtheiten in ihren Geschichten.
Was sind das denn für Ungereimtheiten?
Na, sie erzählt beispielsweise, sie ginge auf eine bestimmte Mädchen-Highschool, die als besonders streng bekannt ist, was beispielsweise die Kleiderordnung angeht. Sie selbst hat aber viele Piercings. Und sie wird dann zur Furie, als sie einen bestimmten Jungen am Tag der offenen Tür sieht und erzählt, der ginge in ihre Klasse. Aber sie geht ja eigentlich auf eine Mädchen-Highschool. Das kann da irgendwie auch nicht sein. Die Eltern seien berühmt und reich, erzählt sie und so weiter.
Ist ja eigentlich nicht schön, wenn man sowas dann rausfindet. Wie geht Sebastian denn damit um?
Ja, er beginnt zu Anfang auch mit ihr so einen Schlagabtausch, auch erst wortgewandt, selbst ironisch. Er findet sie auch immer netter, aber gerade darum will er eben dann irgendwann wissen, was denn nun wirklich stimmt und stellt sie so ein bisschen zur Rede.
Vielleicht ist alles bloß eine weitere Runde Theatersport für dich. Und ich bin einfach nur das Publikum für deine Geschichten. Wie zum Beispiel die Geschichte, die du mir über deine Eltern erzählt hast. Stimmt das? Ist deine Mutter wirklich eine berühmte Malerin oder ist sie eher eine geschiedene Schauspielerin? Und was ist mit deinem Vater? Was war er nochmal? Psychiater? Senator? Holzfäller? Es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Und sogar du selbst. Ich meine, mit wem rede ich eigentlich? Mit Frieda? Elsa? Zoe? Oder sonst jemandem? Wer immer sie ist, sie wirkt angesichts meiner Fragen eher gelangweilt als besorgt. Spielt das eine Rolle? Ich versuche in ihrem Gesicht zu lesen, ob sie das ernst meint. Keine Chance. Natürlich spielt es eine Rolle. Ein leerer Blick richtet sich auf mich. Warum? Warum? Nun, weil es schon schön wäre, wenn das, was dir jemand über sich selbst erzählt, eine, gewisse Basis in der Wirklichkeit hätte. Das erntet nur ein abschätziges Achselzucken. Und was ist so toll an der Realität? Keine Ahnung. Sie ist real. Sie bringt ein lahmes Lächeln zustande. Wirklich? Ich lächle ebenso lahm zurück. Pass auf. Ich möchte dich einfach besser kennenlernen. Dein wirkliches Ich. Ist das so ungewöhnlich?
Tja, wenn man gerade beginnt, jemanden zu mögen, möchte man eben auch nicht belogen werden. Zumal sie ihn dazu animiert hat, selbst persönliche Dinge von sich preiszugeben. Naja, er lernt dann langsam die wahre Person kennen, die sich hinter Frieda verbirgt. Eine Person mit vielen Problemen.
Das heißt doch, er glaubt ihr auch irgendwann.
Ja, schon. Aber das ist natürlich das Problem bei Lügnern. Es ist wirklich schwierig, das einmal verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Also langsam wird ihm jedenfalls klar, es gibt Dinge, die so nicht bleiben können. Das ist das Motto von ihm und seinem besten Freund Tolly. Frieda hat selbst jede Menge seelische Probleme und er muss Frieda, die übrigens auch anders heißt, helfen. Das weiß er dann.
Geht denn die Geschichte gut aus?
Naja, ich würde mal sagen, versöhnlich zumindest. Also es beginnt jetzt erstmal keine Liebesgeschichte, aber es könnte schon Freundschaft werden.
Jetzt haben wir Jens Wawrzeczek gehört. Ich höre ihn immer wieder gerne. Mhm. Wie ging es Ihnen?
Ich mag ihn auch sehr. Das Ganze ist ja aus der Ich-Perspektive dieses Sebastian geschrieben. Und wir erleben hier einen sehr selbstbewussten Sebastian, also im ursprünglichen Sinne des Wortes jemanden, der mit den eigenen Sehnsüchten, Schwächen, Peinlichkeiten gut ironisch umgehen kann. Und durch Jens Wawrzeczeks Interpretation bekommt die Geschichte eine sehr angenehme Leichtigkeit und Frische und auch Warmherzigkeit.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Dinge, die so nicht bleiben können von Michael Gerard Bauer, aus dem Englischen übersetzt von Ute Mier. Jens Wawrzeczek ist der Sprecher. Es ist eine MP3-CD, 6 Stunden, 13 Minuten Laufzeit, Preis von knapp 20 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 12 Jahren, erschienen im Verlag Hörkompanie. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.